Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Gemeinde, das Thema der heutigen Predigt lautet Gemeinde, nur der Heilige Geist kann das. An meiner Pinnwand im Arbeitszimmer auf einem Zettel steht folgendes Zitat. Alle sagen, das geht nicht, dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. Der Bibeltext, über den ich heute predigen möchte, gehört auch zu der Kategorie, das geht doch nicht, oder? Oder das gibt's doch nicht. Aber hört selbst, in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 32 bis 37, lesen wir Folgendes. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Das gibt's doch nicht wirklich, oder? Nein, in vielen Gemeinden heute gibt's das wirklich nicht. Viele Gemeinden erleben oft, wie sie uneins und zerrissen sind. Im Grunde ist das ein Spiegelbild der Gesellschaft, die ja zunehmend auch in sich zerrissen ist. Leider ist das so. Immer wenn ich diesen Text lese, kommen mir allerdings auch sofort Ideologien in den Kopf, die das Ideal von Einheit gern verwirklicht sehen wollen. Zum Beispiel eben der Sozialismus oder auch der Kommunismus. Aber dem Ideal der Vereinheitlichung aller Menschen, aller Lebensverhältnisse, der Kulturen und die daraus sich ergebende Abschaffung alles Privateigentums konnte man sich immer nur mit diktatorischen Mitteln nähern. Das lehrt uns die Geschichte. Das aber brachte immer mehr Ungerechtigkeit, mehr Leid, mehr Not und Tod mit sich. Auch in der christlichen Gemeinde sind alle Bemühungen mit menschlichen Methoden, eine Einheit unter Christen zu schaffen, zum Scheitern verurteilt. Wer das versucht, der schädigt sicherlich recht bald Menschen und auch die Gemeinde. Denn es gilt, das Entstehen von Gemeinde Jesu entspricht nicht menschlichen Wollens, sondern dem Wirken des Heiligen Geistes. Die Anwesenheit von Gemeinde in dieser Welt ist nach wie vor ein Wunder. Bis heute, dass es Gemeinde gibt, ist ein Wunder. Deshalb möchte ich den ersten Punkt der Predigt folgendermaßen benennen. Gemeinde Jesu ist ein Werk des Heiligen Geistes. Bekanntlich heißt ja Gemeinde im Griechischen Ekklesia. Und Ekklesia bedeutet die Herausgerufenen. In der Gemeinde versammeln sich Menschen, die sich herausrufen ließen aus ihrem alten Leben, um von nun an im Glauben an Jesus Christus zu leben. Damals, vor 2000 Jahren, passierte zu Pfingsten in Jerusalem das sagenhafte Wunder das erste Mal. 2000 Menschen auf einmal kamen durch die Predigt des Apostel Paulus zum Glauben an Jesus Christus. Das war eine fulminante Initialzündung. Ein Paukenschlag, mit der die Geschichte der christlichen Gemeinde begann. Sowas können wir Menschen nicht machen. Das merken wir ja auch heute ganz besonders in den westlichen Kirchen und Gemeinden. Obwohl überall in den Kirchen und Gemeinden gepredigt wird, kommen in Westeuropa nur wenige Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Im Gegenteil. Viele verabschieden sich vom christlichen Glauben. Es fehlt die Durchschlagskraft des Heiligen Geistes. Gewiss hat das unterschiedliche Gründe, die in der Denk- und Lebensweise der westlichen Welt auch zu suchen sind. In der Bibel lesen wir, der Heilige Geist weht, wo er will. Das bedeutet, wir können nicht über den Heiligen Geist verfügen, nur um ihn bitten. Dass der Heilige Geist auch heute noch dynamisch wirkt, allerdings sehen wir in anderen Religionen dieser Erde. Und das manchmal sogar unter besonderen Verfolgungssituationen. Denken wir an China. Dort sind in letzter Zeit viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Denken wir an Nordkorea, dieses abgeschottete kommunistische Land. Und dennoch gibt es im Untergrund dort christliche Gemeinden. Oder auch an den Iran, wo viele Menschen Sehnsucht haben nach dem christlichen Glauben, weil sie enttäuscht sind von dem Zwang, der vom Islam dort ausgeht. Aber wir dürfen dennoch nicht müde werden und nicht aufhören, auch hier in Deutschland, auch in Burgdorf, treu Gottes Wort zu verkündigen und den Heiligen Geist zu bitten, dass er nämlich Menschen zum Glauben an Jesus Christus erweckt. Schon der Apostel Paulus fordert seinen Schützling Timotheus auf, das Wort Gottes zu verkündigen und dazu zu stehen zur Zeit und zur Unzeit. Das lesen wir in 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 2. Und das gilt auch für uns. Darin sollen wir uns gegenseitig auch ermutigen. Und so stehen wir auch mit unserem Text vor einem Wunder des Heiligen Geistes, welches er damals in Jerusalem in besonderer Weise bewirkt hat. Wie kamen denn die Menschen dazu, all ihr Habe zu verkaufen und das Geld der Gemeinde voll zur Verfügung zu stellen? Zwei Gründe sehe ich im Text dafür. Der ursächliche erste Grund wird uns in Vers 33 gesagt. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Es war also die Predigt von der Auferstehung Jesu, die der Heilige Geist nutzte, um die Herzen und die Seelen von Menschen zu erneuern. Es gibt Theologen, die meinen, der Vers 33 sei nachträglich in den Text eingefügt worden, weil er den Fluss des Berichts über die Gütergemeinschaft der ersten Christen je unterbricht. Doch kann es nicht sein, dass dieser Vers für uns ein Fingerzeig geradezu des Heiligen Geistes sein soll, damit wir begreifen, was der Motor der Freigebigkeit dieser Christen in der ersten Gemeinde war. Normalerweise hängen nämlich Menschen sehr an ihrem Besitz. Wir kennen das ja auch von uns. Denn mit Geld und Besitz verbinden wir sehr stark unser Bedürfnis nach Lebenssicherheit. Wir kennen Sprüche wie, wer mehr Geld hat, lebt länger. Oder my home is my castle. Mein Zuhause ist mein Ort der Zuflucht. Ausgerechnet all das stellten die Christen damals der Gemeinde in Jerusalem zur Verfügung. Warum eigentlich? Zum einen eben, weil der Glaube an den auferstandenen Jesus, der wirklich vor ihren Augen ja auferstanden war, und Petrus hat es noch ganz frisch erlebt und hat es den Menschen gesagt, und das hat sie so beeindruckt und ihren Horizont erweitert, und zwar exponentiell. Glich ihre Perspektive für ihr Leben vorher dem Horizont einer Ameise, weitete er sich nun zur Aussicht eines fliegenden Adlers. Über das Leben auf dieser Erde hinaus, bis in den Himmel. Sie wussten, unser Leben begrenzt sich nicht in den 60, 70 oder 80 Jahren, die, wenn es gut geht, eventuell ein Mensch auf dieser Erde lebt. Sondern sie wussten, wir sind für den Himmel bestimmt. Damit aber relativierte sich auf einmal für sie die Bedeutung ihres Besitzes. Klammerten sie sich vorher an ihn als Garant für das Leben, waren sie jetzt frei von ihm und setzten ihn für den Bau der Gemeinde ein. So verkauften die ersten Christen ihre Häuser, ihre Äcker und schufen mit dem Geld einen Ausgleich für die Armen in der Gemeinde. In dem Zusammenhang interessiert, warum in der Geschichte einer aus der Jerusalemer Gemeinde mit Namen genannt ist, Josef. Vielleicht wird er namentlich hier genannt, weil er später eine große Rolle auch in der Mission, in der ersten Mission, in der Zeit, wo auch Paulus missionierte und Petrus gespielt hatte. In der Apostelgeschichte begegnen wir nachher Barnabas deswegen noch öfters. Eigentlich hatte ja Josef seinen Lebensmittelpunkt auf der Insel Zypern gehabt. Aber warum besaß er dann ein Stück Land in Jerusalem? War das vielleicht sein Wochenendhäuschen oder so? Nein, vermutlich wollte er als frommer Jude dort einmal begraben sein, um dem Messias, wenn er kommt, ganz nah sein zu können. Aber das brauchte er ja nun nicht mehr, weil er weiß oder wusste, der Messias ist ja mit Jesus schon längst gekommen. Und damit ist es nicht mehr notwendig, ein Land zu besitzen, dort begraben zu sein, um auf den Messias zu warten. Also verkaufte er es und stellte ebenfalls das Geld der Gemeinde zur Verfügung. Ein Beispiel für die verändernde Kraft, wenn Menschen Christen werden, wie sich auf einmal die Prioritäten verschieben und ganz neue Punkte im Leben auf einmal in den Mittelpunkt geraten. Den Namen Barnabas bekam er von den Aposteln verliehen. Wir lesen im Text, Sohn des Trostes heißt das. Sagt dieser neue Name, den er wahrscheinlich im Rahmen seiner christlichen Taufe erhielt, etwas über seine ganz besondere Begabung aus? Vielleicht konnte Barnabas Menschen besonders trösten. Barnabas ist ein handgreifliches und konkretes Beispiel für die lebensverändernde Wirkung echten Christseins. Der zweite Grund, warum die ersten Christen so handelten, liegt eben in der lebensverändernden Wirkung des Heiligen Geistes. Denn der Heilige Geist erneuert die Herzen der Menschen. Diese Tatsache ist auch der Schlüssel für diese unglaubliche Aussage aus Vers 32. Wir erinnern uns, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Es waren nicht die Gemeindeleiter, die die Herzen und Seelen der Christen in der Jerusalemer Gemeinde gleichbürsteten. Wir lesen zum Beispiel nichts von irgendwelchen Appellen oder moralischen Standpauken durch die Apostel. Nun, seid doch endlich mal einheitlich, nun denkt mal in die gleiche Richtung und so weiter. Nein, all das geschieht in weltlichen Abläufen, da kennen wir das sehr wohl. Aber das sollte in der Gemeinde keinen Platz haben. Denn darin unterscheidet sich ja gerade Gemeinde von der Welt. Wer gläubig geworden ist an Jesus Christus, lässt täglich den Heiligen Geist an seinem Herzen arbeiten. Denn der Heilige Geist ist es, der Herzen grundlegend verändern kann. Und dann ist es wirklich grundlegend. Bis ins Tiefste hinein werden Menschen verändert durch die Arbeit des Heiligen Geistes. Unsere Aufgabe als Christen ist es allerdings, täglich einzuwilligen, uns durch die Wirkung des Heiligen Geistes verändern zu lassen. Der Heilige Geist ist es, der den täglichen Kampf mit unserem alten, egoistischen, selbstbezogenen und selbstverliebten Wesen aufnehmen möchte. Der Apostel Paulus wusste darum und drückt das in seinem Brief an die Römer, Christen in Rom, Römer 12, Vers 2, so aus. Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. So haben wir es in der damaligen Jerusalemer Gemeinde mit wirklich verwandelten Menschen zu tun. Doch ein zweiter Punkt ist noch wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie der Heilige Geist es kann. Der Heilige Geist uniformiert nicht. Denn wir müssen fragen, stellt die Jerusalemer Urgemeinde eine sogenannte Blaupause für unsere Gemeinde heute dar? Die Antwort lautet, im Sinne dessen, was unter Punkt 1 gesagt ist, ja. Jeder Christ sollte sich fragen, gestatte ich es dem Heiligen Geist, mein Herz und meine Seele zu verändern, hin zu einem weiten Herzen? Werde ich freigebiger? Setze ich ausreichend Ressourcen für die Gemeinde und den Bau des Reiches Gottes ein? Kann ich zunehmend mich zügeln dahingehend, dass ich nicht immer mein Recht durchsetzen muss? Lasse ich mich verändern für einen freien Blick, weg von mir selbst hin zu meinem Nächsten? Vergrößert sich meine Liebe zu Gott? Liebe ich seinen Willen und hasse ich die Sünde? Wächst meine Liebe zur Gemeinde, und zwar zur ganz konkreten Gemeinde vor Ort, zu den Menschen, die zur Gemeinde gehören? Ja, vermehrt sich diese Liebe gegenüber meinen Mitchristen in der Gemeinde? Haben in meinem Herzen die Generationen einen guten Platz, denen ich selber nicht mehr oder noch nicht angehöre? Solche Fragen sollten in uns aufbrechen, wenn wir über die Urgemeinde in Jerusalem lesen und wenn wir auch aktuell diesen Text, den wir heute bedenken, lesen. Wie sieht es aber nun darüber hinaus aus? Sollte auch noch die Jerusalemer Gemeinde in anderen Dingen, ich sage mal so, kopiert werden? Indem wir vielleicht jetzt alle beginnen, unsere Häuser, sofern wir welche haben, zu verkaufen. Sozusagen allen Privatbesitz aufgeben, um das ganze Geld der Gemeinde zu übereignen. Nein, ein wichtiger Grundsatz ist, der Heilige Geist uniformiert nicht. Das macht er nie. Er ist immer original unterwegs und immer individuell. Das Problem des Uniformierens ist ja gerade das Problem von Ideologien. Wenn Menschen Ideen durchsetzen wollen, beginnen sie fast immer automatisch Menschen gleich zu bürsten. Aber daraus entsteht gewöhnlich viel Leid. Denn bereits in der Bibel sehen wir, wie andere Gemeinden dem Beispiel Jerusalems nicht folgten. In dieser Frage. Wir müssen sehen, die Jerusalemer Gemeinde brauchte später sogar finanzielle Hilfe anderer Gemeinden, um überleben zu können. Im 1. Korintherbrief lesen wir, wie Paulus veranlasste, eine Kollekte für Jerusalem zu sammeln. Aber die Aufgabe jeder christlichen Gemeinde ist es, den Herrn zu fragen, wie sollen wir als Gemeinde vor Ort leben? Worin sollen wir in Einmütigkeit miteinander dienen? Wohin soll unsere Liebe, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, und unsere finanziellen Mittel fließen? Was braucht die Gemeinde vor Ort, damit sie leben und gedeihen und ihrem Auftrag gerecht werden kann? Eben Licht und Salz in dieser Welt zu sein. Gemeinde Jesu, in der Ideologie und Zwang keine Chance hat, ist auf der einen Seite sehr anstrengend. Weil diese Gemeinde eine immerwährende, fragende Gemeinde bleiben muss und bleiben wird. Aber das ist das Wesen von christlicher Gemeinde. Sie muss immer ein Ohr an ihrem Herrn haben. Auf der anderen Seite aber ist sie auch eine sehr schöne Gemeinde. Ihr ist der gleiche Glanz verheißen, der auch der Jerusalemer Gemeinde eigen war. und der so rüberkommt, wenn wir diesen Text lesen, beeindruckend. Geht das? Ja, dort, wo der Heilige Geist wirken kann, gibt es dieses Wunder. Lassen wir ihn auch bei uns wirken. Dazu segne uns der lebendige und auferstandene Herr.